Nachdem wir Steffen vorhin gesagt haben, fragen sich jetzt alle, was ist anders? Ich glaube, ich würde es nur ein bisschen anders beschreiben. Ich bin Seelsorgerin, also ich bin Pastorin in der Krankenhausseelsorge im Albertin-Krankenhaus. Und als Seelsorgerin arbeite ich auch dort im hausinternen Ethikkomitee mit. Und im Ethikkomitee bin ich stellvertretende Vorsitzende. Also so ähnlich. Fast, genau. Als Seelsorgerin im Krankenhaus, da höre ich ganz viele bewegende Lebensgeschichten. Es ist schon einige Zeit her, da erzählte mir eine Patientin etwas, das hat mich ganz besonders bewegt. Und zwar hat mich das so besonders bewegt, weil ihre Geschichte mich ganz stark an eine Geschichte aus der Bibel erinnert hat. Folgendes war dieser Patientin passiert. Sie beschreibt es so: Es geschah ganz plötzlich. Sie stand an der Straße an einer Bushaltestelle und wartete auf den Bus. Und dann passierte plötzlich etwas mit ihr. Sie wusste in dem Moment nicht, was das war, was passiert ist, aber sie ist dabei einfach umgefallen. Alles um sie herum bekam sie irgendwie noch so ein bisschen mit, aber sie konnte sich nicht mehr bewegen. Sie lag am Straßenrand, direkt an der Bushaltestelle, völlig hilflos, allein und unbeweglich. Es war Herbst. Sie spürte den kalten, feuchten Boden der Fahrbahn. Sie war gestürzt, lag irgendwie neben dem Fußweg, halb auf der Fahrbahn, mitten zwischen feuchten Blättern, es war ja Herbst. Und nach kamen dann immer mehr Leute an die Bushaltestelle. Was denken Sie nun, was taten die Leute? Sie taten nichts. Nun, ganz nichts ist auch nicht richtig. Die Frau hörte, wie sich ein paar von ihnen unterhielten. Sie empörten sich über so eine Betrunkene. Die Frau am Boden registrierte dann irgendwann, dass sie mit der Betrunkenen sie meinte. Irgendjemand trat dann auch mit dem Fuß nach ihr. Und dann kam der Bus. Er hielt direkt neben ihr. Die Leute stiegen in den Bus ein. Einige von ihnen gingen vor ihr und hinter ihr vorbei. Und einige von ihnen, die waren besonders rücksichtslos, die stiegen ganz frech über die Frau rüber. Die Frau im Krankenhaus erzählte: Ich spüre heute immer noch die Blätter, die von den Schuhen herabglitten und auf mein Gesicht fielen, als die Leute über mich drüber stiegen. Es war ja Herbst und die Blätter fielen von den Schuhen herab in ihr Gesicht. Ich war wirklich schockiert und ich habe die Frau im Krankenhaus gefragt: Hat wirklich niemand geholfen? Da antwortete die Frau anfangs nicht. Aber dann kam da so ein alter Türke. Er sprach mich an, fragte mich, ob ich Hilfe brauchte. Da nahm er sein Handy und rief den Notarzt. Ich war wirklich beeindruckt und gleich klingelten bei mir die Glocken. Sie haben auch schon die Ahnung, was es sein könnte, gehört, haben wir es auch schon am Anfang, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich fragte die Frau also, weil mich das so stark daran erinnerte und ich dachte, vielleicht hat sie irgendwie ihre Lebensgeschichte an die Geschichte der Bibel angepasst, musste ich doch mal irgendwie überprüfen, und fragte sie: Kennen Sie denn die Geschichte aus der Bibel, die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Und dann guckt mich die Frau an und sagte: Nein, kenne ich nicht. Sie war nämlich eine ganz typische Frau unserer Zeit und viele Deutsche heute wissen nämlich gar nicht mehr, welche Geschichten so in der Bibel stehen. Geschichten, wir haben gehört, die Kinder kennen sie alle, aber viele Menschen unserer Zeit eben nicht mehr. Heute sind diese Geschichten vielen Menschen in unserem Land fremd. Ich weiß, Ihnen ist diese Geschichte bekannt, aber trotzdem möchte ich Ihnen noch einmal den Text aus der Bibel vorlesen. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen großen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Liebe Gemeinde, die Geschichte, die Jesus erzählt, die hatte einen provozierenden Inhalt für die Menschen seiner Zeit. Priester und Leviten, das waren damals Menschen mit hohem Ansehen. Männer, deren Worte Gewicht hatten. Männer, die religiöses und politisches Ansehen genossen. Auf das Nachbarland Samarien aber, da schauten sie abfällig herab. Mit Samarien verband sie auch eine Geschichte. Ursprünglich glaubten die Menschen in Samarien an den gleichen Gott. Sie beteten Jahwe an. Doch irgendwann entwickelte sich ihr Glaube an Jahwe anders weiter. Sie hatten einen eigenen Tempel, also ein eigenes Gotteshaus. Sie hatten Heiligtümer auf einem Berg. Und in Israel spottete man, dass sie jetzt Tiere anbeten würden. Und dabei haben die Tiere nur deren Gotteshaus geschmückt. Die Menschen beteten aber genauso weiter den Gott Abrahams an. Gewisse Parallelen entdecke ich heute mit dem islamischen Glauben. Auch die islamische Religion geht auf den Glauben Abrahams zurück. Die Moslems nennen ihn Ibrahim. Aber ihr Glaube hat sich dann anders weiterentwickelt. Für uns Christen ist dabei sehr entscheidend, dass zur muslimischen Religion nicht der Glaube an Jesus Christus gehört, Jesus, den Sohn Gottes. Stattdessen verehren die Moslems den Propheten Mohammed. Mohammed, der ihnen den Koran gebracht hat. Doch nicht nur die Personen sind andere, auch die Glaubensinhalte sind zum Teil sehr unterschiedlich. Nur weil Teile der Religionsgeschichte deckungsgleich sind und der gleiche Gott angebetet wird, bedeutet das also nicht, dass man die Unterschiede zwischen den Religionen verleugnen darf. Zwischen Moslems und Christen gilt das ähnlich wie in der damaligen Zeit bei den Juden und den Samaritern. Viele Dinge in der Weltgeschichte wiederholen sich nämlich. Und daher können wir aber auch aus dem lernen, was Jesus mit den Menschen seiner Zeit erlebt hat. Es hat in mancherlei Weise nämlich auch etwas mit den Menschen unserer Zeit zu tun. Religion prägt die Kultur. Vor meinem inneren Auge stelle ich mir einen Politiker der damaligen Zeit vor, einer, der den Satz sagte: Der samaritanische Glaube gehört nicht in unser Land. Und die Gläubigen seiner Zeit, die hätten diesem Landsatz zugestimmt. Ja, unser Glaube und unsere Kultur ist eine andere. Der fremde Glaube gehört nicht zu uns. Selbst von Jesus wissen wir, dass er mit den Menschen aus Samarien eine besondere Geschichte hatte. Er verurteilte sie zwar nicht, erklärte aber sehr deutlich, dass er zuallererst zu den Juden gekommen ist. Erst in einem zweiten Schritt geht es Jesus darum, Menschen der ganzen Welt zu retten. Und dazu gehören die Menschen aus Samarien und später in der Weltgeschichte gehören auch wir Menschen in Deutschland, wir Christen dazu. Ich vermute, Jesus selbst hätte also gar nichts dagegen gehabt, wenn sich jemand in der damaligen Zeit hingestellt hätte und gesagt hätte, der samaritanische Glaube gehört nicht in unser Land. Genauso wenig wie alle anderen Menschen seiner Zeit das so gesehen hätten. Anders in der heutigen Zeit in Deutschland. Als Horst Seehofer 2018 sagte, der Islam gehört nicht zu Deutschland, da hat dieser Satz provoziert. Viele bekannte Menschen haben dazu Stellung bezogen. Lange war er in den Medien und zwischen 2018 und heute wurden ganze Bücher geschrieben, die sich mit diesem Satz beschäftigt haben. Heute erlebt unser Land etwas, was vielfach als ein Rechtsruck beschrieben wird. In der Politik merkt man es daran, dass die AfD bei vielen Menschen populärer wird. Die Angst vor fremden Kulturen und Religion nimmt zu und der Ärger auch. Und diese Angst und dieser Ärger haben Gründe. Mancherorts entwickelt sich aus dem Ärger und der Angst ein regelrechter Hass gegen Fremde. Ich äußere mich in dieser Predigt sehr bewusst nicht zu diesem Thema, sondern ich stelle nur fest, dass es so ist. Wen übrigens die Position der Baptistengemeinden dazu interessiert, auf der Bundesratstagung 2024 wurden von den Abgeordneten aller Baptistengemeinden eine Resolution verabschiedet. Sie trägt den Titel Demokratie und Menschenwürde. Und wer sich dafür interessiert, kann gerne mal auf der Internetseite unseres Bundes nachschlagen. Da ist diese zu lesen. Kommen wir jedoch zurück zu unserem Bibeltext. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich nun einmal vor, in einer Welt, in der es normal war zu denken, der samaritanische Glaube gehört nicht in unser Land, in dieser Welt erzählt Jesus eine Geschichte, in der gerade der Andersgläubige hilft. Damit hat Jesus provoziert. Und nicht zu knapp. Der Mann, den man abwertend betrachtete, der Ausländer, der wird in gewisser Weise zum Vorbild für die angesehenen Menschen seiner Zeit. Die Priester und Leviten, die haben sich falsch verhalten. Und der, über den alle die Nase rümpften, der, von dem man nichts Gutes erwartete, der macht es richtig. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um ganz bewusst zu provozieren. Und wer sich diese Provokation genauer anschaut, der entdeckt, hier geht es nicht darum, dass alle Andersgläubigen oder alle, über die man so die Nase rümpft, dass die prinzipiell immer das Richtige tun. Darum geht es nicht. Sondern Jesus trennt hier sehr bewusst erst einmal die Frage nach der religiösen Einstellung vom Thema Ethik. Jesus trennt auch die Frage des persönlichen Ansehens vom Thema Ethik. Und Jesus trennt auch die Frage der Staatsangehörigkeit von der Ethik. Denn die Ethik, also das Verhalten, das aufgrund von bestimmten Werten zustande kommt, um diese Ethik ging es ihm. Und diese Ethik lautet bei Jesus, Mitmenschlichkeit. Wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Das fragt Jesus. Und der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der Erbarmen mit ihm hatte und der ihm geholfen hat. Für uns Christen wurde dieser Satz und diese Geschichte Jesu zur Grundlage unserer Ethik. Wer sich mit christlicher Ethik beschäftigt, der kommt an dem Gedanken der Mitmenschlichkeit oder auch Nächstenliebe genannt, der kommt daran nämlich nicht vorbei. Es gibt dicke Bücher von gebildeten christlichen Theologen, dicke Bücher, in denen ganz vielfältig in komplizierten Gedanken formuliert wird, wie man sich als Christ richtig verhält. Aber letztendlich kristallisiert sich in den meisten dicken Werken heraus, das Wichtigste ist die Nächstenliebe, die Mitmenschlichkeit. Und bei der Frage, was ist Nächstenliebe, was ist Mitmenschlichkeit, da ist diese Geschichte so entscheidend, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Auch für unser Land, für unsere deutsche Geschichte und unsere Kultur ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter wichtig. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Ein Sprichwort in unserem Land. Der Arbeiter-Samariter-Bund, da steckt das Wort Samariter schon drin. Es geht um die Barmherzigkeit des Samariters. Des Samariters aus unserer biblischen Geschichte. Man hilft den Hilflosen. Heute muss der Mensch, der Erbarmen hat und hilft, aber nicht mehr mit einem Esel kommen. Er kann sein Handy zücken, kann beim Arbeiter-Samariter-Bund anrufen, abgekürzt ASB, oder beim Roten Kreuz oder bei anderen Rettungsdiensten. Einfach 112 wählen. So schnell geht das. Heute muss ein Helfer auch nicht mehr sein Portemonnaie zücken und die Versorgung bezahlen. Es gibt ja die Krankenkassen. Die Krankenkassen, die von der sozialversicherten Gemeinschaft getragen werden. Heute muss auch niemand mehr einen Hotelbesitzer überreden, den Verletzten zu versorgen. Es gibt Krankenhäuser. So wie das Krankenhaus, in dem ich arbeite. All das sind Errungenschaften in unserem Land, die alle auf den Gedanken der Mitmenschlichkeit zurückgehen. Man könnte sehr vereinfacht sagen, der Gedanke der Mitmenschlichkeit wurde in unserem Land institutionalisiert. Institutionalisiert von Menschen, die auf der Grundlage einer Kultur, die vom christlichen Glauben geprägt wurde, ein System erschaffen haben. Zur Zeit Jesu wurden Kranke noch sich selbst überlassen. Im günstigsten Fall half die Familie. Im Mittelalter waren es aber christliche Mönche und Nonnen, die in speziellen Häusern, in riesigen Krankensälen, kranke, arme und altersschwache Menschen versorgten. Und aus diesem Modell entstand nach und nach das, was wir Krankenhäuser nennen. Eine gesetzliche Krankenversicherung. Ahnen Sie, seit wann es die gibt? Seit 1884, also erst seit 140 Jahren. Heute ist diese institutionalisierte Form der Mitmenschlichkeit aber nicht mehr wegzudenken. Auch wenn viele von uns besorgt darauf schauen, dass das soziale System in Deutschland sich negativ verändert, es gibt dieses System noch und wir dürfen uns darauf verlassen. Aber trotzdem, trotz der institutionalisierten Form der Mitmenschlichkeit, es gibt noch heute Menschen wie diese Frau, von der ich erzählt habe. Eine Frau, die krankheitsbedingt zusammenbricht, die hilflos am Straßenrand liegt, verspottet, übergangen, liegen gelassen. Und das von Menschen, die in so einem System der Mitmenschlichkeit groß geworden sind. Menschen, die geprägt wurden von einer Kultur, die sich unter dem Einfluss des christlichen Glaubens entwickelt hat. Eine Frau, der geholfen wird von einem Menschen, der nicht motiviert war von dem christlichen Glauben, der zur Nächstenliebe auffordert. Einem Ausländer, vielleicht einem Moslem, wer kann das wissen? Aber einem Menschen, der als Mitmensch gehandelt hat. Einem, der das Herz an der richtigen Stelle hatte. Denn mitmenschlich handeln, das kann jeder. Unabhängig von der Religion, dem Ansehen oder der Staatsangehörigkeit. Mitmenschlich versagen, das kann aber auch jeder. Jeder Christ, jeder angesehene Bürger, jeder Deutsche. Was hat denn dann Mitmenschlichkeit mit unserem christlichen Glauben zu tun? Ich erinnere daran, Jesus selbst hat ja in der Geschichte vom barmherzigen Samariter die Frage nach der Mitmenschlichkeit erstmal getrennt von der Frage der religiösen Einstellung, des persönlichen Ansehens und der Staatszugehörigkeit. Anders gesagt, Mitmenschlichkeit hat dann ja eher etwas mit dem Menschsein zu tun als mit dem Christsein. Warum ist dann diese Frage dennoch für uns Christen so wichtig? Jetzt kommen wir an eine Stelle, die sehr stark an das erinnert, was wir heute im Kinderteil gehört haben. Am Anfang des Textes aus der Bibel, den ich vorhin gelesen habe, steht nämlich, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der Gesetzeslehrer, der Jesus mit seinen Fragen löchert, der nennt ihm dafür ein Ziel. Er möchte nämlich ewig leben. Mit ewigem Leben ist gemeint, der Gesetzeslehrer möchte nach seinem Tod bei Gott sein. Gott, dem Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Was muss ich dafür tun? Fragt der Gesetzeslehrer. Denn diesem Gesetzeslehrer ist bewusst, in den Himmel kommt man nicht automatisch. Das ist ein besonderes Privileg. Es ist ein Privileg, dass man darauf hoffen kann, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und Jesus antwortet mit dieser Geschichte von der Liebe zum Mitmenschen. Aber zuvor spricht er auch von der Liebe zu Gott. Als Christen ruft uns die Bibel dazu auf, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all unserer Kraft und mit all unserem Verstand. Und einmal in Klammern gesagt, auch wenn es hier nicht besonders erwähnt wird in diesem Bibeltext, eigentlich ist die Liebe, die wir Menschen für Gott empfinden, sie ist erst die Antwort. Viel wichtiger ist, dass Gott uns Menschen schon seit jeher geliebt hat. Das ist damit gemeint, dass die Kanne mit Wasser die anderen Gläser füllt. Gottes Liebe füllt uns. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Er liebt uns so sehr, dass er das Leiden und Sterben seines Sohnes erduldet hat, weil wir Menschen Gott wichtig sind. Die Liebe von uns Menschen zu Gott, sie ist erst die Antwort. Statt wir sind aufgefordert, Gott zu lieben, stattdessen können wir also auch sagen, der liebende Gott wünscht sich, dass wir antworten, dass wir ihn auch lieben. Und dann kommt erst die zweite Aufforderung, die Aufforderung zur Mitmenschlichkeit. Seltsam, oder? Denn zur Mitmenschlichkeit sollte man doch eigentlich gar keine besondere Aufforderung brauchen. Denn Menschen sollten doch Menschen helfen, oder? Gehört das nicht ganz selbstverständlich zum Menschsein dazu? Und dennoch gibt es diesen Bibeltext und die besondere Aufforderung Jesu zur Nächstenliebe, zur Mitmenschlichkeit. Vielleicht ja, weil es, solange wir Menschen existieren, immer wieder Hilfsbedürftige gibt, die am Straßenrand liegen, ohne dass jemand hilft. Wer von sich sagt, dass er Gott liebt und mit Gott verbunden sein möchte, der darf darüber nachdenken. Niemand kann sagen, dass er Gott liebt, aber seine Mitmenschen sind ihm egal. Das passt nicht. Oder anders gesagt, unsere Motivation zur Mitmenschlichkeit braucht nicht die eines Gesetzeslehrers sein. Seine Motivation, also dem Gesetzeslehrer, der hier gefragt hat, dessen Motivation war nämlich, dass er eigentlich am Lebensende in den Himmel kommen wollte. Der hatte also ein egoistisches Motiv. Unsere Motivation kann aber sein, ich helfe meinem Mitmenschen, weil dieser Mitmensch mir wichtig ist. Und dieser Mitmensch ist mir sogar besonders wichtig, weil ich weiß, dass Gott diesen Menschen auch liebt. Und dann haben wir nämlich kein egoistisches Motiv wie der Gesetzeslehrer, sondern ein altruistisches Motiv. Es geht um den Mitmenschen und um sein Wohlergehen und es geht um Gott und es geht nicht um eine Belohnung. Noch einmal zurück zu der Geschichte am Anfang der Predigt. Mich beschämt dieser Gedanke, dass so viele Menschen damals keine Mitmenschlichkeit gezeigt haben. Die arme Frau, die erleben musste, wie jemand mit den Füßen nach ihr stieß, über die Betrunkene lästerte und die Blätter spürte, die auf ihr Gesicht gefallen sind. Mich beschämt aber auch der Gedanke, dass ich selbst vielleicht manchmal blind bin, blind für die Menschen neben mir, die Menschen, die dringend meine Mitmenschlichkeit brauchen. Ich denke, es geht ja nicht nur um einen Menschen, der krank am Straßenrand liegt. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen Menschen Hilfe dringend benötigen. Denken Sie da ähnlich? Liebe Gemeinde, ich wünsche uns allen, dass wir aufmerksamer werden für die Nöte der Menschen um uns herum. Dank sei Gott, der uns liebt und uns hilft und der uns auch immer wieder hilft, neu Mitmenschlichkeit auszuüben. Amen.